Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Dies ist die neue Folge und die Thematik ist meine Vergangenheit. Gibt es Hoffnung für mich? Bevor wir anfangen, kannst du dir Bibel, Schreibzeug holen und eine Tasse Kaffee. In der Zwischenzeit mache ich eine kleine Pause mit Musik und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, heute ist das Thema meine Vergangenheit, gibt es Hoffnung für mich? Erstmal ein bisschen zu meiner Vergangenheit. Ich bin im Oberbergischen geboren, lebe auch da. Nicht da, wo ich geboren bin, aber nicht weit davon weg. Und bin groß geworden in der Wirtschaftswunderzeit. Also Ende der 50er, Anfang der 60er. Habe eine ganze normale Schulbildung durchlaufen, Grundschule und dann Realschule, habe meine mittlere Reife gemacht. Und nach der mittleren Reife habe ich dann ein Jahr Fachoberschule gemacht, hat aber nicht funktioniert und dann bin ich in die Lehre gegangen und habe eine Ausbildung gemacht zum Tiefbau-Bauzeichner. Damals noch die Zeit ohne Computer, also alles analog. Kopfrechnen, handschriftlich mit Schablone, die Pläne beschriften, Vermessung, Zeichnen. Und eines Sonntagsmorgens bin ich zu Fuß in den Gottesdienst gegangen und weiß heute noch ganz genau wo. Da ich möchte einfach kühn sagen, da habe ich die Stimme Gottes gehört und meine Berufung bekommen. Ich könnte dir heute noch die Gehwegplatte anmalen und mit dir genau dahin gehen. Für mich war ganz klar, nach meiner Lehre gehe ich dann den Weg. Und zu der Zeit war die geistliche Situation ein bisschen anders wie heute. Und abgesehen davon, ich war mit meiner Familie in der Freien Evangelischen Gemeinde. Abgesehen davon war der Horizont unheimlich begrenzt, Blick über den Tellerrand gab es eh nicht. Und für mich war ganz klar, du gehst und studierst Theologie an dem Seminar der Freien Evangelischen Gemeinden. Über meinen Gesellenbrief bin ich dann dort angenommen worden und hatte 13 weitere Kommilitonen. Dann die 5 Jahre durchlaufen, Ordination zum Pastor. Meine erste Pastorenstelle war im Ruhrgebiet und ich hatte eine Probezeit. Ich war der erste Student, der eine Probezeit hatte und ich werde sonst zu lang. Auf jeden Fall irgendwie erwischte mich Gott und sortierte mein ganzes Leben neu aus und Bibellesen, Bibelstudium und Gebet war fortan für mich das Wichtigste, da war der Schwerpunkt drauf und hatte oberste Priorität. Und heute weiß ich, dass dann in dieser Zeit auch die Gabe bzw. die Berufung der Prophetie aufbrach in meinem Leben. Um das kurz zu machen, gab dann eine Situation, die Ältesten der Gemeinde Dinge wissen wollten und die fielen unters Beichtgeheimnis und ich konnte nicht darüber sprechen. Dann gab es eine Anzeige bei der Bundesleitung wegen falscher Prophetie und kurz und knapp nach 13 Monaten verlor ich dann meine Dienststelle als Pastor. Ich bekam noch 3 Monate Gehalt und die Empfehlung, die Stadt zu verlassen. Und von da an haben meine Frau und ich freiberuflich als Pastoren gearbeitet. Damals hat mich das gar nicht so berührt. Ich habe da gar nicht gesehen, als jemand hat mir meine Existenz weggenommen. Es gibt viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Auf jeden Fall ist mein Leben kein so dramatisches Zeugnis wie in der Jesus-People-Zeit oder aus der Drogenszene. Aber vielleicht geht es dir so. Vielleicht hast du mit Süchten zu tun gehabt und warst in Drogen oder bist in Drogen, in Alkohol oder in Pornografie. Wir werden heute genau darüber sprechen, was dann ist. Oder du bist in Depressionen, hast ein oder mehrere Suizidversuche hinter dir, dich geritzt oder was auch immer. Oder du bist ein Geschäftsmann und hast entweder schon bankrott hingelegt oder steckst drin oder siehst ihn kommen. Oder du bist ein Elternteil und hast ganz große Probleme mit deinen erwachsenen Kindern, vielleicht keine Kontakte mehr, weiß gar nicht, wo die sind, wie es ihnen geht. Genau um diese ganzen Punkte geht's. Das Wichtigste erstmal vorab, es ist unter Christen, ich kann mich entsinnen, dass es einen Punkt in meinem Leben gab, wo ein Desaster passierte und ich war damals mit meiner Frau zusammen Älteste und ich habe mich unheimlich geschämt. Die Gemeindemitglieder, anderen Ältesten haben mich gemieden, wussten nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Und da war ganz große Scham. Ich bin Gott so dankbar, dass er diese Dinge ans Licht gebracht hat und auch mein Herz berührt hat mit seiner ganz, ganz großen Liebe. Aber wenn du in solchen Situationen steckst, und dann sage ich dir eins, Scham vorab, Scham hat Jesus ans Kreuz getragen und er hat dich befreit von Scham, schon damals am Kreuz. Scham ist ein Angriff, ist eine Waffe der Hölle. Scham kommt nicht aus dem Himmel. Ich rede nicht von ganz natürlicher, körperlicher Scham. Davon rede ich nicht. Ich rede einfach von diesen Sachen, ich habe alles verloren, ich bin am Ende, meine Familie ist zerstört, meine Ehe ist zerstört und ich schäme mich. Davon rede ich. Jesus hat jede Form von Scham, die über die natürliche Scham hinausgeht, am Kreuz getragen, hat sich damit auseinandergesetzt, hat sie besiegt, hat dem Feind die Macht genommen. Scham hat keine Macht mehr, Scham ist eine zerstörerische Kraft. Und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns auch damit beschäftigen, wie viel von der Scham hat bereits unser Herz berührt. Das Wort Gottes sagt in Sprüche 4, Vers 23, vor allen anderen Dingen, bewahre dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Also da auch zu schauen. So, die wichtige Frage, um die es mir heute geht, ist, was sagt denn Gott dazu? Und ich lese als erste Bibelstelle aus Psalm 106, die Verse 9 bis 11. Gott bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sein Volk durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes, und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Das ist die Situation, wo Israel aus Ägypten geführt wurde, durch Mose, und wie sie plötzlich vor dem Roten Meer standen, vor sich das unüberwindliche Meer und hinter sich die Armee, das Heer der Ägypter, und Gott einen Weg gemacht hat, wo es keinen Weg gab. Er teilte, beziehungsweise Mose im Gottes Auftrag teilte das Rote Meer. Wissenschaftler sagen uns, um diese Menge von Menschen in dieser einen Nacht durch das Meer zu bringen, musste das Meer 5000 Meter weit auseinandergehen, damit die Menschen in einer Breite von 5000 Meter nebeneinander gehen konnten, um das in diesem Zeit, Fenster zu schaffen. Also du siehst, was Gott da gemacht hat. Und das gilt auch für dein Leben. Die Hoffnung, die ich dir heute zuspreche, ist, Gott macht einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Wo alles hoffnungslos aussieht, da kommt Gott rein. Und da macht er einen Weg. Als nächste Bibelstelle aus dem Propheten Jeremia und da das Kapitel 29 und da den Vers 11. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Mir gefällt hier die Übersetzung oder Übertragung. Ich kenne den Plan oder die Pläne, die ich für euch habe. Das ist eine Zusage von Gott. Ich kenne den Plan, den ich für dich habe. Und hör, was ich dir sage. Gott hat einen Plan für dein Leben. Egal wie das Desaster aussieht, egal wie viele Fehlentscheidungen du getroffen hast, egal wie viele falsche Partner du begegnet bist, egal wie weit deine Kinder von dir entfernt sind, egal wie heiß und wie gefährlich deine finanzielle Situation in deinem Unternehmen ist, egal wie tief du in deiner Sucht und Abhängigkeit steckst, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan, den hat Gott schon geschmiedet vor Grundlegung der Welt, bevor es dich gab. Da hatte er diesen Plan bereits. Und was soll ich dir sagen? Gott wird nicht eher ruhen, bis dieser Plan in deinem Leben erfüllt ist. Wir kommen später noch dazu, wie Gott das macht. Aber ganz wichtig ist mir, dass du siehst, es gibt eine Hoffnung für dich, egal wie deine Vergangenheit ist. Wenn du in Drogen hängst, hey, Gott ist so mächtig. Er kann in einem Moment dich befreien aus den Drogen. Wenn du im Alkohol hängst, Gott kann dein ganzes inneres System so umdrehen, dass dir übel wird, wenn du nur Alkohol riechst, und dich freimachen davon und dich losmachen von dieser Abhängigkeit und dir zeigen, dass die Sättigung deiner Seele von ihm kommt. Und wenn du in Pornografie hängst, hey Mann, du kannst da rauskommen. Gott kann dein Verlangen in einer Bruchteil von Sekunden umdrehen und kann dich freisetzen davon. Und all denen, die abhängig sind, sage ich, eure Sünden sind bereits am Kreuz vergeben. Ihr müsst nicht unter Verdammnis leiden. Ihr habt einen Gott, der gut ist, der euch zugewandt ist, der euch vergeben hat, der euch gerecht gemacht hat. Ja, Paulus sagt in 2. Korinther 5, der euch zur Gerechtigkeit in Christus gemacht hat. Ihr seid frei. Jetzt kommt natürlich die große Frage, was kann ich denn tun? Das allererste, auch wenn du noch in Scham steckst, ist zurückzukommen zu Gott. Lies im Lukas-Evangelium die Situation vom verlorenen Sohn. Wir wissen, dass dieser Sohn, der sich entfremdet hatte, der seinen Erbteil durchgebracht hatte, der sich mit Nutten abgegeben hatte, der mittlerweile Schweinehirt war und von dem, was die Schweine in ihren Fressnapf bekamen, sich selbst ernährte, sich an die Brust geschlagen hat und hat gesagt, ich habe gesündigt, ich will zurückkehren zu meinem Vater und ich will sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Knechte. Ich bin froh und dankbar, dass das Evangelium uns da zeigt, in Lukas 15, dass diese Denkweise falsch war. Der Vater kam ihm mit offenen Armen entgegen, setzte ihn wieder ein als Sohn, gab ihm Amt und Würden zurück, und die Autorität eines Sohnes. Also kehre zurück zu Gott. Du kannst zu Gott zurück. Du musst keine Riesenaktion daraus machen. Du kannst sowieso nicht selber machen. Aber du kannst sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich danke dir, dass du mir meine Sünde schon vergeben hast. Vater, ich danke dir, dass du mich nicht wegschickst, mich nicht verachtest, mich nicht verdammst, mich nicht richtest, sondern dass du gnädig, barmherzig und gerecht bist. Das ist der erste Schritt. Als nächstes kannst du hingehen und ihm vertrauen, auf der Basis von Jeremia 29,11, ihm vertrauen, dass er den Plan kennt und er vergisst ihn nicht. Er vergisst den Plan nicht. er kennt ihn. Und der weitere Schritt ist, du kannst ihm sagen, dass du mit ihm gehen willst, ganz eng, dass du mit ihm gehen willst. Du kannst einfach hingehen und sagen, Herr, ich nehme das an, dass du mein Hirte bist. Und dann kannst du ihn bitten, dir den Weg zu zeigen, den du gehen sollst. Er sagt das in dem Psalm, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und als letztes, danke ihm, dass er dich wegen seinem Namen richtig führt, so wie David sagt, du leitest mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Das ist so der kleine Anfang. Und dann habe ich noch zwei Bibelstellen für dich. Die erste steht in Römer 11, Vers 29. Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und er liebt es. Im Alten Testament findest du immer wieder, wie Gott kommt und sein Volk wiederherstellt. Immer wieder stellt er sein Volk wieder her. Nun, wir leben heute im Neuen Bund und wir haben diese Situation nicht wie im Alten Bund. Aber es gibt Situationen in unserem Leben. Ich kann selber auf so eine Situation zurückblicken, wo ich mich nahezu auf den untersten Level von Frömmigkeit zurückgezogen habe, wegen Verletzungen, Enttäuschungen, und zwar über eine ganz lange Distanz. Und Gott ist so massiv in mein Leben eingebrochen, dass ich noch vor Augen habe, wo diese Wiederherstellung begonnen hat. Und wenn ich heute zurückgucke und sehe, mit welcher Geschwindigkeit Gott wiederherstellt, und wieder einsetzt und Verlorenes, nicht Verlorenes zurückbringt. Es ist kein Comeback. Wiederherstellung ist kein Comeback. Wiederherstellung ist etwas völlig Neues. Aber wie Gott das macht, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und dann schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, im Philipperbrief Kapitel 1, in Vers 6. Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch zu Ende bringen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott hat in dir ein Werk angefangen, sonst würdest du nicht zuhören. Gott hat in dir ein Werk angefangen. Vielleicht hat er dieses Werk angefangen in Kindheitstagen. Und du hast dein eigenes Leben gelebt. Aber hör mir zu, dieses Wort ist so kräftig. Die Bibel sagt, mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das Wort Gottes ist so kraftvoll. Das, was Gott in dir angefangen hat, das bringt er zu Ende. Und er macht das auch in deinen desaströsen Umständen. Vielleicht bringt er dich in eine Therapie. Ich weiß nicht. Ich habe einen guten Freund, der großen religiösen Schaden in einer Kirche erlitten hat, der jetzt in einer Tagesklinik ist, ein guter Weg. Vielleicht musst du durch eine Insolvenz gehen als Geschäftsmann. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wisse eins, die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, und jeder wiedergeborene Gläubige hat eine Berufung. Diese Berufung lässt Gott nicht zum Boden fallen. Nicht, weil er dich braucht, sondern weil du nur darin Erfüllung findest. Und das, was Gott angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Auch in deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du keine Fehler machst. Du triffst keine Fehlentscheidungen. Vater, als Jesus am Kreuz starb, starb er für die ganze Welt, für alle Menschen. Nicht für ein paar Auserwählte, sondern für alle Menschen. Und ich danke dir für meine Hörer. Ich danke dir, dass du das gute Werk begonnen hast in ihrem Leben. Und ich danke dir, dass du das zu Ende bringst. Vater, ich erwarte, dass du so massiv einbrichst in Leben, dass fantastische Zeugnisse dabei rauskommen, wunderbare Geschichten deines Eingreifens, deiner Veränderung, deiner guten, unerwarteten Überraschung. Danke, Vater, und ich setze das frei. Ich segne jeden, der zuhört, mit diesem übermächtigen, übernatürlichen Eingreifen Gottes, unerwartet und in einer Dimension, die unvorstellbar ist. Vater, und ich danke dir dafür, du bist gut. Amen. So, du hast die Bibelstellen, du kannst sie nacharbeiten, du kannst dich da rein vertiefen. Wenn du mehr Informationen haben willst, kannst du das auf meiner Webseite bekommen, www.umbar.net. Du kannst mir auch schreiben, E-Mail martin@ausgnar.de, martin@ausgnar.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du gerne eine Bewertung abgeben, du darfst ihn teilen, du darfst ihn anderen empfehlen, darfst ihn abonnieren. Ich freue mich, wenn das Wort rausgeht, auch wenn ich dich physisch nicht sehen kann, aber ich weiß, dass Gott zu dir geredet hat und dass er gute Dinge in deinem Leben tun wird. Okay, bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche. Tschüss.